Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, herzlich willkommen im neuen Jahr 2026. Die Winterpause ist vorbei und wir starten durch mit neuen interessanten Folgen. Und wir beginnen mit der Folge 107. Und es ist eine neue Folge, aber es ist ein älteres Thema. Ich möchte mich heute mit Herrn Christoph Römmele aus dem Universitätsklinikum Augsburg unterhalten. Jetzt schon mal herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen, Herr Römmele.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Wunderbar. Ich möchte mich nämlich mit ihm drüber unterhalten, über Nachhaltigkeit in der Endoskopie. So, jetzt sagen Sie wahrscheinlich Nachhaltigkeit in der Endoskopie, Green Endoskopie, das haben wir doch alles schon gehabt. Wir haben doch den Podcast Nummer 53 gehabt, da ging es um Schutzkittel, Einmalschutzkittel oder Mehrwegschutzkittel. Wer muss denn den Schutzkittel tragen? Da war die Gesprächspartnerin Ulrike Beilenhoff. Und wenn wir dann noch weiter zurückgehen, dann hatten wir sogar auch schon mal einen Podcast, die Folge 39 für all die, die es nochmal anhören wollen. Da ging es um die Frage, wie schädlich ist die Endoskopie fürs Klima? Und da war mein Gesprächspartner Max Winsheimer, der eigentlich überhaupt nichts mit der Medizin zu tun hat, aber der eigentlich nichts anderes macht, als für alle möglichen Industriezweige die CO2-Bilanz zu berechnen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was hat sich denn bisher getan und wo wollen wir denn eigentlich hin? Es ist ja so ein bisschen aus dem Fokus gerücktes Thema, nicht jetzt nur in der Endoskopie, sondern auch in der, würde man sagen, politischen Großwetterlage. Nicht mehr so ganz so aktuell, aber dennoch. Und Herr Römmele weiß es, weil er ist auch in der ESGE, ich sage jetzt mal Taskforce, mit diesem Thema beschäftigt. Wir müssen ja CO2-neutral werden in der Endoskopie. So haben wir uns zumindest vorgenommen bis zum Jahr 2030. Herr Römmele, wie wollen wir das denn jetzt schaffen?
Ja, vielen Dank für die Einstiegsfrage. Zuallererst vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, dass Sie mit mir über dieses Thema reden. Es ist einfach wahnsinnig wichtig und gerade wenn die Weltpolitik es so ein bisschen in den Hintergrund drängt, aus meiner Sicht ist es trotzdem das große Thema. Und wir sind eben ein relevanter Beiträger zu diesem Grundproblem in der Medizin generell. Ja. Und wie wir bis 2030 klimaneutral werden wollen, das ist mir schleierhaft, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass es da eine Lösung gibt.
Okay, aha.
Das ist jetzt sehr desillusioniert, aber ich glaube, man muss den Realitäten ins Auge sehen. Wichtig ist eben, dass wir generell versuchen, einen Wandel auch von den Einstellungen her zu kriegen, was wir vom Mindset, was wir generell haben. Und wenn ich da ganz am Anfang schon etwas frech ausholen darf.
Ja.
In der Medizin ist es ja bisher immer so, wir gucken uns an, wie effektiv ist eine Maßnahme, also Number Needed to Treat oder ne, wie gut wirkt sowas. Ja, und dann schaue ich mir auf die anderen Seite die Kosten an, ne, mit Qualis oder wie teuer ist das. Und das ist eben nicht Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit sind ökologische Kosten, ökonomische Kosten und soziale Kosten. Das heißt, ob diese Leistung für alle in Anspruch nehmbar ist. Und das tun wir nicht. Und ich glaube, da müssen wir auf lange Sicht hinkommen. Aber es ist natürlich ein großes Thema, sehr schwierig. Aber das wäre meine Wunschvorstellung.
Ja, wir haben wahrscheinlich schon genau den Kern des Problems mehr oder weniger erfasst. Es ist ja so, ich komme ja da auch, ich habe mich da ja auch so ein bisschen beschäftigt. Sie wissen auch, die Frau Henniger hier in Würzburg hat da viel dazu gemacht. Und ich habe mir dann immer vorwerfen lassen müssen, naja gut, also jetzt kürzere Transportwege von den Materialien, die verbraucht werden, vielleicht irgendwie weniger aus China oder Fernost oder sonst wo kaufen, um die Kosten für den Transport oder die CO2-Belastung zu halten. Da heißt es immer, ja, das können wir uns ja alles nicht mehr leisten. Wir haben ja jetzt sowieso kein Geld mehr und es wird ja alles schwieriger. Und jetzt da auch noch an Nachhaltigkeit zu denken, also das geht jetzt gar nicht. Sie haben ja absolut recht, ja, mit dem, was Sie sagen. Also der Klimawandel wird ja jetzt auch nicht gehen, bloß weil wir jetzt irgendwie weniger Geld haben. Aber vielleicht kann man ja doch irgendwie, und das wäre eigentlich schön, wenn wir da heute irgendwie so ein bisschen hinkommen könnten, dass man vielleicht doch so ein paar kleine Tipps geben könnte, was denn vielleicht wirklich jetzt machbar ist, ohne dass es jetzt wirklich wehtut. Und ich würde da ganz gern so unterschiedliche Aspekte mit Ihnen besprechen. Zum einen ist es natürlich immer noch so die Frage des Mülls. Fangen wir vielleicht gleich mal mit dem Müll an.
Ja.
Erste Frage schon mal, Mülltrennung, ja oder nein?
Das hängt davon ab, was Ihre Klinikum mit dem Müll dann macht. Ja. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt zuerst. Das heißt, wenn Ihr Klinikum das alles zusammen oder die Mülldeponie auf einen Haufen schüttet und dann gleich verbrennt, ist es völlig irrelevant und vergebliche Lebensmühe, wenn die Mülltrennung quasi im Downstream, das heißt bei dem Entsorger dann weiterhin aufrechterhalten wird, macht es definitiv Sinn.
Ja. Machen Sie es in Augsburg? Trennen Sie den Müll in der Endoskopie?
Nicht in dem Ausmaß, in dem man sollte. Definitiv. Also wir haben Papier, das funktioniert auch gut. Ja. Alles andere ist schwierig. Aber da kommen bauliche, logistische Gründe und auch der Müllentsorger ins Spiel. Und deswegen ist das nicht so einfach. Und das sagt sich auch immer so einfach, Mülltrennung. Aber tatsächlich ist das ein großes Thema. Aber ich glaube, man darf einfach auch die Niederlassung nicht vergessen. Richtig, weil für die Niedergelassenen ist es viel einfacher, Müll zu trennen, weil es nicht so groß ist, nicht so ein Haus. Und man darf auch nicht vergessen, Mülltrennung ist ja auch kosteneffektiv. Also das ist ja zumindest immer ein Anreiz, auch gerade in der Niederlassung, man kann damit ja auch Geld sparen. Also wenn ich meinen Karton eben als Karton entsorge und nicht verbrennen lasse, spare ich mir Geld und das ist effektiv. Das
ist richtig und eigentlich, man kann es ja auch ganz einfach oder banal sagen, wir sollten ja nichts anderes machen, als zu Hause sowieso schon machen. Also ich glaube jetzt mal, in jedem Standardhaushalt in Deutschland wird eigentlich doch, denke ich mal, größtenteils der Müll getrennt und dann fragt man sich ja schon, warum soll ich jetzt dann in meiner Praxis oder in meiner Klinik den Papiermüll in den Restmüll schmeißen?
Ja. Das ist, wenn ich da auch gleich sagen darf, wenn Sie das Beispiel bringen, alles wie man daheim macht, dann komme ich natürlich gleich auf den nächsten spannenden Punkt. Es gibt ja die tolle Arbeit auch aus Hanau und Frankfurt mit den Absaugbeuteln. Also daheim geht mein Darminhalt in die Kanalisation.
Ja. Meine auch.
Ja. Das ist tatsächlich ein großer Punkt aus meiner Sicht, den muss ich schon überlegen muss. Ich meine, klar, so einen Absaugbeutel auszuschütten ist jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber per se müsste man, glaube ich, da A, mal die Regularien hinterfragen und B, das einfach auch mal mit der Hygiene langfristig besprechen, weil das ist ein großer Punkt, weil Flüssigkeiten verbrennen ist natürlich energieintensiv.
Richtig, also Flüssigkeit ist ja allein schon, das ist paradox, muss man ja sagen, ist ja grotesk eigentlich, sowas zu machen. Wir haben das auch besprochen hier bei uns mit der Entsorgung und das wird jetzt einfach in die Müllpresse gedrückt und dann läuft das unten raus und fertig. Und das ist auch so mit dem Entsorgungswerk so besprochen, weil absolut richtig und dann ist es noch Sondermüll und also 2 Liter Absaugflüssigkeit zu verbrennen, grotesk. Ja, also glaube ich, das sind schon mal ganz wichtige Sachen. Im Zusammenhang mit Müll, wie ist es mit dem Einmalmaterial, Einweginstrumente, Einwegkittel? Was ist denn da jetzt letztendlich so hängen geblieben nach dieser doch schon jetzt 2-3 Jahre starre stattfindenden Diskussion?
Also was hängen geblieben ist, vor allem bei mir, weil ich ja tatsächlich da auch viel wissenschaftlich drüber arbeite, ist, wir haben einmal Instrumentarien eingeführt und haben keine wissenschaftlichen Daten.
Ja.
Ich habe neulich das aufgearbeitet. Es gibt tatsächlich 3 Studien zu Biopsiezangen und ich glaube eine zum Sphinkterotom, Mehrweg gegen Einweg. Und das ist alles, was wir an Datenlage haben. Und auch damals, weil das eben Anfang 2000er war, geht es immer nur um Kosten und Performance. Alles andere wird in keinster Weise berücksichtigt. Das heißt, wir haben damals Einweginstrumentarien eingeführt, ohne wissenschaftliche Daten, die man eigentlich normalerweise fördern würde. Und das Rad können wir da nicht zurückdrehen. Ich glaube, also das wird schwierig. Ein Stück weit wäre es wünschenswert. Und ich persönlich würde es mir auch wirklich wünschen, aber aktuell ist ja gar nicht möglich. Also wir haben zum Beispiel in Augsburg einen letzten Mehrweg-Buschi-Draht, den ich für sehr enge Stenosen, Absolute und Strikturen liebe. Aber es ist halt nur noch einer, die anderen sind alle kaputt und wir kriegen ihn nicht mehr anders bezogen. Und das ist, da müssten wir das Draht zurückdrehen. Wenn Sie jetzt so ein bisschen anspielen auf die Einwegendoskope, da gibt's ja auch Daten aus Frankreich, sehr schön, die eigentlich gezeigt haben, wenn Sie Ihr Endoskop regelmäßig benutzen, dann macht Mehrweg mehr Sinn. Sowohl was Kosten angeht, als auch was die Nachhaltigkeit im Sinne der ökologischen Impacts angeht. Die Antwort gibt's, aber auch das ist ganz wichtig, wann immer Sie ein Gerät wenig benutzen, also weniger als 200 Mal im Jahr, ist Einweg wahrscheinlich nachhaltiger.
Ja. Also ich glaube auch da muss man sagen, da hat man ja schon von Anfang an so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, jeder von uns. Ja. Also auch wenn die jetzt nicht so gerade jetzt auf der Ökowelle ganz oben geschwommen sind, auch die haben schon so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, so ein hochwertiges Endoskop einfach in Müll zu schmeißen. Aber die Daten sind jetzt da und da wissen wir jetzt tatsächlich, es ist so, wenn man es mehr als 200 oder 230 Mal, glaube ich, so
also
benutzt.
In Frankreich waren es, glaube ich, 203 Mal oder 13 Mal. Pi mal Daumen.
Ungefähr um den Dreh rum, genau. Dann macht es keinen Sinn. Und die meisten machen es ja, benutzen es ja öfter. Ja. Aber vielleicht nochmal bei den Instrumenten. Da ist ja schon auch so die Frage, weil Sie haben es ja auch schon gesagt, da lässt sich das Rad nicht mehr zurückdrehen. Liegt es denn da nicht vielleicht auch ein bisschen an den Firmen? Weil die natürlich sagen, mit einen Weg machen wir ja eigentlich vielleicht doch ein bisschen mehr Geschäft oder höheren Umsatz oder könnten wir da vielleicht auch als Abnehmerverbraucher vielleicht sagen, mach doch mal wieder ein bisschen mehr Weg oder?
Perfekte Frage, vielen Dank. Das ist nämlich genau der Punkt aus meiner Sicht, wo wir jetzt hin müssen. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Ebenen, die ich, wenn ich Nachhaltigkeit erreichen will, beeinflussen kann. Das bin erstmal ich persönlich, dann bin ich es in der Arbeitswelt, dann ist es meine Abteilung, dann ist es mein Krankenhaus und so geht es immer weiter. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir jetzt hinkommen müssen. Wir müssen uns vernetzen, die verschiedenen Fachgesellschaften, nicht nur die Endoskopiker. Dann muss klar erkennbar werden, dass wir durchaus ein Interesse an Mehrweg haben und dass man dann in der Interaktion mit der Industrie auch diese Thematik besprechen kann. Aber ich glaube, das muss man sozusagen auf eine größere Ebene heben. Und ich glaube, man muss ein Stück weit das Rad versuchen zurückzudrehen, tatsächlich.
Gab es ja auch eine ganz interessante Studie, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon publiziert ist, ob da schon drüber reden darf, wo untersucht wurde jetzt, was das Ablaufdatum betrifft von Instrumenten. Das ist ja auch so eine Sache, ja. Also ich meine, so eine Endoskopiezange, das ist ja jetzt kein Joghurt, der im Kühlschrank steht. Und sogar der Joghurt, wenn er noch irgendwie, ist er ja häufig noch essbar, trotz abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wenn das so ein Draht oder ein Papillotom oder sowas ist, dass man den dann wegschmeißt, weil das Ablaufdatum überschritten ist, ist ja eigentlich auch ein Quatsch, oder? Darf man das so sagen?
Ja, ist so. Also das ist, ich glaube, Sie spielen auf das Expire Project an, was wir auch über die ESG gemacht haben.
Genau.
Ist meines Wissens nach noch nicht publiziert. Die Ergebnisse sind aber aus meiner Sicht sensationell oder, wie soll ich sagen, der Verstand sagt einem klar, die sind da, aber es ist eine klare Datenlage und diese Paper, diese wissenschaftlich wichtigen Arbeiten müssen wir nutzen als Verhandlungsbasis, zum einen mit Sterilisationsvorschriften, mit der Hygiene, mit den Firmen, dass wir sagen, euer Haltbarkeitsdatum, ihr müsst es länger machen, weil gerade Material, das wir bekommen und dann wegschmeißen, das ist natürlich der ökologische Super-GAU.
Richtig. Und auch finanzielle, also nicht nur ökologisch, sondern auch finanzielle
Super-GAU. Genau, das ist der Nachhaltigkeits-Super-GAU.
Genau. Richtig, genau. Vielleicht die Studie, können Sie die ganz kurz nochmal zusammenfassen für die, die es nicht kennen? Also was wurde da untersucht oder wo ging es aus?
Also die Keimzelle gefühlt ist so auch die ESG Working Group gewesen. Das sind 25 europäische Zentren, die haben einfach geguckt über anderthalb Jahre, wie viel von euren Produkten läuft in diesen anderthalb Jahren ab und ist abgelaufen. Und dann haben wir unterschiedliche Materialien eben zum Zentrum geschickt und dort wurden sie eben mikrobiologisch untersucht, also auf Sterilität getestet und auf Funktionalität. Und die Ergebnisse werden dann bald publiziert, aber ich meine, wir haben es ja schon angedeutet, was mutmaßlich rauskommt, nämlich dass eben dieses Haltbarkeitsdatum so eigentlich nicht haltbar ist. Das ist sehr willkürlich und verursacht ohne Ende Kosten.
Also die Dinger funktionieren auch weiter noch und natürlich sind auch weiter hygienisch einwandfrei.
Ja.
So wie der Joghurt im Kühlschrank.
So ist es.
Irgendwann wird er dann doch grün.
Ja, aber das ist mir auch ein sehr wichtiges Thema. Wir reden ja immer über die Infektionsgefahr.
Ja.
Wenn wir ehrlich sind, wir haben ja überhaupt keine vernünftigen Daten zur Infektionsgefahr. Also es gibt so ein bisschen Reviews und Fallberichte zu Duodenoskop-assoziierten Infektionen, aber es gibt nicht eine einzige Arbeit, die für einen Gastroskop-Endoskop-assoziierte Infektionen aufarbeitet. Das heißt, das ist so ein bisschen immer eine kryptische Gefahr, die man nicht kennt, die man sich gut vorstellen kann. Aber Daten, wie oft das tatsächlich passiert, haben wir nicht. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, was wir da teilweise für einen Aufwand betreiben und bereit sind zu nehmen, gerade in Amerika mit FDA, ist einfach absurd. Und man kann ja einklagen, wenn ich eine Infektion übers Endoskop kriege. Deswegen ist dann natürlich Amerika da auch die Vorreiter mit ihrem Justizsystem.
Ja.
Ich würde es umdrehen. Ich meine, es gibt jetzt die ersten Daten, die ja sagen, dass Einwegendoskope nachweislich schlechter sind in ihrer Performance. Mhm. Eigentlich müssten wir ja als Patient auch sagen können, warum hast du Einweg verwendet? Die Chance, dass es dann schief geht, ist höher. So rum geht es leider nicht. Mhm. Aber das ist halt auch ein Fehlanreiz in meinen Augen, der problematisch ist.
Wie ist es mit Schutzkitteln? Ist ja auch sowas. Wir haben ja auch bei uns festgestellt, dass das unglaublich viel an der Müllmenge macht, diese Einmalschutzkittel. Ich hatte es ja damals auch mit Frau Balnoff diskutiert, die eigentlich schon gesagt hat, dass die notwendig sind. Und zwar jetzt nicht nur diese in Anführungszeichen Metzger-Schürzen aus dünnen Plastik, sondern wirklich schon auch die mit langen Ärmeln. Ist es wirklich so oder kann man da vielleicht doch auch sagen, da gab es ja glaube ich auch eine Untersuchung, dass Waschen von Kitteln vielleicht auch nicht so schlecht ist, statt diese Wegwerfkittel zu benutzen?
Ich persönlich und wenn ich die Datenlage so anschaue, bin eigentlich überzeugt von Mehrwegschutzkitteln.
Ja.
Und ich glaube, man muss auch immer trennen, Klinik zu Niederlassung. Weil in der Niederlassung werden Dinge einfach ganz anders gehandhabt wie in der Klinik. In der Klinik muss man ehrlicherweise sagen, diese Einwegkittel, die werden bei uns natürlich für jede Untersuchung gewechselt. Und ich persönlich nehme auch gern Langarm dazu, weil ich einfach die Erfahrung ist, viele Patienten sind doch nicht sauber oder wenn sie eine lange ERCP machen, da kommt die Galle rausgespritzt.
Ja. Ja.
Aber die Vorstellung, dass uns diese Kittel immer 100% vor Flüssigkeiten und dergleichen schützen, ist ein Irrglaube. Das ist vor allem Hygiene oder das Empfinden von Hygiene, weil das zeigt uns ja die Daten zur Benutzung von Handschuhen. Handschuhe sind ja kein 100%iger Schutz. Viel wichtiger ist ja eigentlich die Desinfektion der Hände davor und danach. Bei den Handschuhen haben wir das zumindest auch schon gezeigt und bewiesen, dass ja das Entscheidende die Desinfektion ist und nicht das Anziehen des Handschuhs. Deswegen müssen Sie auch Ihre Hände desinfizieren, bevor Sie den sterilen Handschuh anziehen, weil eben doch was durchkommt.
Klar.
Insofern, das ist sehr emotional, aber ich glaube, so meine Grundhaltung kommt trotzdem durch. Das ist schwierig. Man muss natürlich auch überlegen, wir haben jetzt überall unsere Wäschereien in den Krankenhäusern über die Jahre, Jahrzehnte abgeschafft. Wir importieren unsere Wäsche und reimportieren sie dann irgendwie, also in Süddeutschland gerne aus Tschechien oder Kärnten.
Ja.
Ob das dann Nachhaltigkeit ist, wenn das mit dem LKW kommt, ist natürlich auch wieder fraglich. Aber auch hier sind wir wieder beim Thema Rad zurückdrehen vielleicht. Vielleicht einen gesellschaftlichen Wandel erzwingen, herbeiführen. Das Thema ist leider sehr, sehr groß, aber trotzdem müssen wir handeln und die Zeit läuft uns etwas weg.
Ja, Sie haben es ja auch schon gesagt, Transport ist ja auch sowas, ne? Die Frage, die mir dann auch manchmal gestellt wird und die mir inzwischen auch selber stelle, jetzt wird da ein Mordsbrimborium gemacht und vielleicht 2-3 Gramm CO2 durch einen Einmalartikel und der Patient kommt irgendwie 30-40 Kilometer im Auto, muss ja gebracht werden und wieder abgeholt werden und manchmal sogar hin zurück. Wir selbst als Ärzte, Pfleger, Assistenzpersonal, gerade jetzt im Winter, wenn es ein bisschen kälter wird, ja, sitzt man sich dann auch lieber ins Auto. Wie ist denn da so die Relation zwischen dem, was wir jetzt versuchen zu vermeiden in unserem endoskopischen Daily Business versus dem, was eigentlich jetzt da tatsächlich passiert durch Transportwege von Patienten und auch von uns selbst letztendlich?
Ja, vielen Dank. Also das Thema ist sehr, sehr wichtig, hängt so ein bisschen aber davon ab natürlich, was Sie tun. Also es gibt Daten aus Frankreich für die ambulante Endoskopie, also einfach für Gastroskopie, für Koloskopien. Und in dem französischen Zentrum, wo der Anfahrtsweg so im Regelfall zwischen 50 und 200 Kilometer war, in den Rahmen dieser Arbeit, dann macht es 50% des CO2-Abdrucks einer ambulanten Endoskopie aus.
50%?
50% der Anfahrtsweg.
Des Patienten aber nur des Patienten?
Nur des Patienten, genau. Das ist natürlich hochrelevant. Und wir Ärzte, Sie haben es ja schon angedeutet, im Wetter und wie wir anreisen, da gab es ja von der ESGI auch eine Befragung, wie wir denn anreisen zu unserer Klinik. Und es gibt eine tolle Grafik, dass wenn Ihr Anfahrtsweg kleiner 5 Kilometer ist, fahren 30% von uns trotzdem mit einem Verbrennermotor zur Klinik.
Egal, ob Winter oder Sonne war.
Das haben wir jetzt so dezidiert da in der Umfrage nicht erfragt, aber genau das ist es. Ne? Also das sind halt Dinge, die kann jeder von uns beeinflussen. Und das sind natürlich die dicken Dinge aus meiner Sicht, die wirklich wichtig sind. Wie kommt der Patient hin? Aber das kann ich ihm nicht vorschreiben. Aber ich kann mich um mich selber kümmern. Und bevor ich dann irgendwie ins Fitnessstudio gehe und dann mit Kopfhörern auf dem Laufband bin und wieder Strom verbrauche, kann ich auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das macht zumindest ich so.
Ich auch.
Ja, ein Traum. Genau, aber das ist das eine. Und wie der Patient natürlich zu uns kommt, da sind wir natürlich wieder bei dem Thema mit, wie ist der öffentliche Nahverkehr? Das kann ich schlecht vorschreiben. Aber was wir aus der Medizin raus definitiv beeinflussen könnten, wäre das Thema der Aufklärung. Wir brauchen in Deutschland endlich einen rechtssicheren Rahmen, aus meiner Sicht, dass wir juristisch geltende Teleaufklärung machen können.
Dass der Patient
nicht mehr zum Referenzzentrum fahren muss für eine Aufklärung, dass er lokal vor Ort sein Abführmittel bekommt.
Ja.
Das sind viel wichtiger Dinge, aber ich glaube, da ist jetzt wieder die Vernetzung wichtig. Da brauchen wir eben Fachgesellschaften, die sich mit anderen vernetzen, dass man Druck auf die Politik ausüben kann, dass man klassische Lobbyarbeit macht und sagt, liebe Leute, gebt uns die Teleaufklärung. Wir können da wirklich viel bewegen und das sind Dinge, da müssen wir aus meiner Sicht jetzt ran, weil das konnten wir jetzt eben demonstrieren. Die wissenschaftlichen Grundlagen sind jetzt da, dass wir gezeigt haben, ambulante Endoskopie, 50% ist der Anfahrtsweg.
Ja.
Da können wir ran.
Ja.
Ne? Weil das Aufklärungsgespräch ist ja auch ein Anfahrtsweg.
Da haben Sie absolut recht. Ja, Herr Römmel, jetzt sind wir leider schon wieder fast am Ende vom Podcast. Eigentlich haben wir uns jetzt gerade erst so richtig warm geredet.
Ja.
Vielleicht nochmal so zum Ende. Schaffen wir es nicht vielleicht doch 2030 klimaneutral? Kaufen wir Klimazertifikate im Regenwald oder sonst wo. Oder so wie es die DGVS jetzt bei den Kongressen, finde ich, eine super Idee macht, dass zum Beispiel jeder vortragende Referent einen in Brandenburg gepflanzten Baum bekommt, ja, der für ihn gebaut, sowas. Also in der Richtung vielleicht auch, ne? Besser als nichts.
Ja, definitiv in der Richtung kann man auch was tun. Ich glaube, wenn wir wirklich was schnell bewegen wollen, müssen wir dahin, dass wir ein Stück weit unser Gesundheitssystem entkoppeln von der prozedurabhängigen Vergütung.
Ja.
Also was ich eigentlich gerne fordern würde. Wir haben wenig Ressourcen, wir vergeuden zu viel Ressourcen, wir machen 30-40% unnötige Endoskopien. Ja. Das ist wissenschaftlich gezeigt.
Ich wünsche
mir eigentlich, wie soll ich sagen, die Vergütungsmöglichkeit, wenn ich einem Patient eine Untersuchung ausreden kann. Ich weiß, das öffnet natürlich dem Betrug Tür und Tor, aber wenn ich eine Indikation entindiziere, muss ich irgendeine Möglichkeit haben, das abzurechnen. Und das wäre aus meiner Sicht, was Nachhaltigkeit angeht, ein Riesending und würde Kosten ohne Ende ersparen, würde Ressourcen freischaufeln. Da müssen wir irgendwie hin. Und das ist, glaube ich, das, wo wir, wie gesagt, uns als Mediziner, als Fachgesellschaften groß vernetzen müssen, weil dieses Problem haben ja nicht nur wir, sondern das haben alle. Und da müssen wir, glaube ich, irgendwie hin, dass wir Lobbyarbeit betreiben können als Ärzteschaft.
Das, finde ich, war ein hervorragendes Schlusswort. Also ich sehe schon, Sie sind da wirklich motiviert und Sie lassen sich auch Ihre Motivation nicht nehmen, obwohl das Thema jetzt so ein bisschen im Hintergrund gegangen ist. Aber das ist ja trotzdem da, um nochmal es vom Anfang zu wiederholen. Es geht ja nicht weg. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Glück und Erfolg, dass Sie das auch wirklich so durchsetzen und implementieren sollen. Wir brauchen solche Menschen wie Sie. Vielleicht hat jeder von uns jetzt auch ein bisschen was mitgenommen, dass er auch mal anfängt nachzudenken und vielleicht, dass sich auch mal überlegt, was kann denn ich in meinem privaten Umkreis doch ein bisschen besser machen, dass diese Situation sich ja etwas verbessert oder optimiert. Man wird jetzt nicht alles komplett umwälzen können, aber ich glaube schon, naja, viele kleine Schritte sind ja dann im Endeffekt doch auch, addieren sich zu einem größeren Schritt, wenn man es so zusammenfassen mag. Ja, Herr Römer, toll, ganz vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute für das neue Jahr und für Ihre Karriere und vor allem auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit in der Endoskopie. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffe ich, dass es Ihnen genauso gut gefallen hat. Es war ein guter Aufschlag für das Jahr 2026. In 14 Tagen geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.